Einen herzlichen guten Morgen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein Gottesdienst, in dem wir auch das Heilige Abendmahl feiern wollen. Die Tische sind hier schon bereit. Und wir beginnen mit dem Lied, heute wurde Tag wie am ersten Morgen. Die zweite Strophe passt so besonders gut, auch wenn wir den Regen heute bestimmt nicht als warm empfunden haben. Heute ist im Kirchenjahr Israel-Sonntag und da lohnt es einmal, den Blick auf die Hauptstadt Israels zu richten, auf Jerusalem, die Stadt, die Gott erwählt hat. Und ich bitte um das erste Bild. Ich weiß nicht, wer die Möglichkeit hatte, mal nach Israel zu fahren, speziell nach Jerusalem. Dort gibt es dieses sehr große Modell der Stadt Jerusalem zur Zeit des Neuen Testaments. Wir sehen hier auf den Tempelberg, wie ihn Herodes der Große prächtig ausgestaltet hat. Dahinter weitere Teile der Altstadt, so groß wie sie damals etwa war. Das Modell stand früher im Gelände des Holy Land Hotels, heute im Israel Museum. Daneben vielleicht noch bekannter auch von der Architektur der Schrein des Buches, wo also Originalhandschriften auch gezeigt werden. Im Vordergrund sehen wir hier die sogenannte, ist der Blick vom Ölberg auf den Tempelberg. Und wir sehen rechts hinten in der Ecke die Festung Antonia. Auch die hat Herodes so prächtig ausgebaut, hat aber nicht gewohnt, sondern er hatte noch eine andere Festung in der Stadt, die er bewohnt hat. Das Tor im Vordergrund. Steht das hier nicht? Gut. Entschuldigung. Ja, wir sehen eine sehr große Fläche um den engeren Tempelbezirk herum. Das ist der Vorhof der Nichtjuden. Weiter wären wir also nicht gekommen, wer wir den hätte besuchen wollen, wenn wir damals gelebt hätten, als in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt mal näher rangehen mit dem nächsten Bild, dann sehen wir hier so ein kleines Türchen, die sogenannte Goldene Pforte, die in den engeren Bezirk führt. Die kennen wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, wo Petrus einen Gelähmten geheilt hat, der sich da aufhielt. Und durch die schöne Pforte kommt man in den einen weiteren Vorhof. Der ist aber dann den... Gut, da dürfen jetzt schon nur noch Juden rein. Dieser Vorhof ist den Frauen dann vorbehalten. Die Männer dürfen da auch rein, aber die werden weiterhin durchgehen in den hinteren Bereich. Die Frauen dürfen also schon nur einen Teil des Tempelbezirks betreten. Dann gibt es nochmal eine Absperrung, eine Mauer mit einer Pforte, die man die Treppenstufen dann hochsteigen kann oder konnte. Dahinter kommt man in einen weiteren Vorhof, den Vorhof der Israeliten, und der dann nicht so stark abgegrenzt ist zu einem Vorhof der Priester. Dort befinden sich also Wasserbecken zur Reinigung der Priester, aber auch zur Reinigung der Opfertiere, der Brandopferaltar. Und das eigentliche Heiligtum ist dann das Tempelgebäude. Da durften nur noch Priester hineingehen, und innerhalb des Heiligtums ist dann nochmal eine Absperrung mit einem Vorhang. Dort ist das Allerheiligste, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Wo früher die Bundeslade stand, die aber schon damals, als der Tempel zerstört wurde, abhanden gekommen ist. Das war dann leider für Jahrhunderte ein leerer Raum. Gut, wir sehen also hier ein sehr abgestuftes System, wer wohin durfte. Und der Kämmerer aus Äthiopien, der sehr am jüdischen Glauben interessiert war, von dem wir in der Apostelgeschichte hören, der durfte auch nicht in den inneren Bezirk, der musste vor der schönen Pforte bleiben, als Nicht-Jude. Gut ist, dass wir heute nicht mehr so ausgeschlossen sind, und darum wird es in der Predigt gehen. Ich möchte jetzt mit uns beten und bitte, dass, wem es möglich ist, der möge dazu aufstehen. Himmlischer Vater, danke, dass du alles dafür getan hast, dass wir Zugang zu dir haben, und es hat dich, Herr Jesus, einen sehr hohen Preis gekostet, das möglich zu machen, dass wir nicht mehr außen vor bleiben, aber auch, dass jeder zu dir Zugang zu dir haben kann und wir nicht durch unsere Sünden von dir getrennt sind. Und danke, dass wir so letztlich auch zu deinem auserwählten Volk gehören können, und wir wollen heute am Israelsonntag auch an dein Volk im engeren Sinne denken, dass du die erwählt hast. Du sagst in deinem Wort, dass wer es segnet, dass dir auch gesegnet wird, und wir sehen an ihm deine Treue, wie du die über die Jahrtausende gehalten hast, und bitte dich auch weiter, dass du Acht hast auf dein Volk und dass es Lebensraum hat, und wir sehen auch viele Erfüllung biblischer Prophetie in dem Geschehen um Jerusalem herum, wie es deinem Volk ergeht. Und nun wollen wir uns öffnen für dein Reden in diesem Gottesdienst, und wir vertrauen dir, dass du unser Herzen erreichst durch dein Wort, vielleicht auch ein Lied oder ein Gebet. Bitten für die Kinder im Hause, dass du ihnen auch die frohe Botschaft lieb machst durch die Mitarbeiter. Rüste sie mit allem aus, was dazu nötig ist. Wir denken an die, die auf Reisen sind. Schenk ihnen da gute Erholung, aber auch geistliche Auferbauung in der Zeit, wo sie aus dem Arbeitsleben herausgenommen sind. Und wir denken an die, die heute nicht dabei sein können, weil sie krank oder schwach sind. Richte du sie auf, stärke sie und tu ihnen wohl. Amen. Die vielen Termine stehen auf dem Blatt drauf, was am Eingang verteilt wurde. Besonders hinweisen möchte ich auf das erste Septemberwochenende, wo sich mehreres kombiniert. Wir haben einmal das Fest Oststadt in Harmonie am Samstagnachmittag, den 4. September. Das hat inzwischen ein bisschen Tradition. Das gab es im letzten Jahr schon einmal. Damals ging es darum, möglichst viele Plätze zu belegen, damit dort keine Demonstrationen von Neonazis stattfinden konnten. Und es soll in diesem Jahr weitergehen. Es wird also hier eine Feier geben, hier im Hause, mehrere Stunden lang. wo auch Schüler und Lehrer der Libori-Grundschule mit ihren Eltern hier sind. Wir können gemeinsam essen und feiern und spielen. Und zugleich ist es aber auch eine Willkommensfeier für Familie Cyrus. Und an dem folgenden Sonntag, den 5. September, wird Rolf Cyrus dann für seinen Dienst hier in unserer Gemeinde, aber auch in der Tochtergemeinde Holzwickede eingesegnet. Dazu kommen Gäste aus der Bundesgemeinschaft, aber auch der Bezirksbürgermeister hat sein Kommen zugesagt und aus den umliegenden Kirchen. Und da sollte sich ja niemand fehlen wollen. Es gibt im September ab 7.9. einen neuen Alpha-Kurs, einen Glaubensgrundkurs zum Einstieg in unseren Glauben, wo man erfahren kann, was unseren Glauben ausmacht. Und das alles in einer gastfreundlichen Atmosphäre, nicht einfach nur trocken. Es hinzuweisen auf den Taufgottesdienst am letzten Oktober, am 31.10., zu dem es vorher ein Seminar gibt und wem es auf dem Herzen liegt, durch die Taufe auch vor der unsichtbaren Welt zu bekennen, dass er sein Leben Jesus gegeben hat, der möge dazu dann entweder Arne Völkel oder jetzt, wenn er in Urlaub ist, dann jemand aus der Gemeindeleitung ansprechen. So, wir haben jetzt gleich während des nächsten Liedes die Kollekte. Die ist wieder für die Belange der Gemeinde bestimmt und möchte kurz vorher noch dafür beten. Himmlischer Vater, was wir haben, das verdanken wir dir und deiner Güte. Und du hast uns zur Freiheit berufen, auch zur Freiheit loszulassen, abzugeben von dem, was wir haben und damit nach deinem Willen umzugehen. So bitten wir um deinen Segen auf dem Geld, was wir zusammenlegen, dass es hier auch zur Ausbreitung deines Wortes dient. Amen. Wir singen jetzt die drei Strophen des Liedes Du bist so gut für uns, himmlischer Vater.
Liebe Gemeinde, wir feiern das Abendmahl und wir haben auch schon etwas dazu gehört, in welchem Rahmen wir das heute tun. Wir lesen dazu den Predigtext aus dem Epheserbrief, 2. Kapitel, Verse 14 bis 22. Und wenn Sie wollen, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte, denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde vereinigt, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nah waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott den Vater treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. In diesem Bibeltext kommt der Tempel mehrfach vor, wird erwähnt, gerade in den letzten Versen. Und dieser Bau, der Tempel, wird verglichen oder beschrieben als einer, der aus Steinen zusammengesetzt ist. Und wir haben das ja eben in dem Bild auch gut gesehen. Und Paulus sagt, diese Bausteine, die da verwandt wurden, in diesen Tempel eingefügt wurden, das sind übertragen ihr, die ihr jetzt in diesen Tempel Gottes eingefügt und eingebaut werdet. Das Bild wechselt also vom Tempel in Steinen gebaut zum Tempel geistlicher Art und Natur. Jesus Christus, der in uns wohnt, das ist die Botschaft. Christus, der in uns wohnt, und weshalb wir aus diesem Grund auch nicht mehr zu einem Gebäude, nämlich zum Tempel, hingehen müssen, um ihm zu begegnen. Ich habe diese Predigt so aufgebaut, dass ich sie einfach mal mit unserer Abendmahlliturgie verbunden habe. Und die werden wir hier nachher in der Mahlfeier auch hören. Und in der Liturgie sagen wir, das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. Das Brot, das wir brechen, das ist Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und was in diesem Bibeltext gesagt wird, ist, die Mauer ist niedergerissen. Wir haben das eben gesehen, dass die Schranken im Tempelbezirk gestaffelt waren und dass die Heiden, also Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren und nicht gebürtig zum Volk Israel dazugehörten, ganz außen vor waren. Sie konnten zwar sich in den äußeren Vorhof hineinbegeben, aber da war für sie dann Schluss. Dann gab es eine weitere Pforte, durch die man hindurchgehen konnte. Das war für die Frauen der vorgesehene Raum. Auch da also eine Abstufung der Zulassung. Dann der Raum für die Männer, dann für die Priester und schließlich für den Hohepriester. Also eine vierfache Staffelung dessen, wie man zu Gott hinzudrehen konnte. Und deswegen greift Paulus dieses Bild auf, das ja die vielen Hörer noch ganz vor Augen haben oder zumindest Kenntnis davon, so wie wir jetzt auch. Die Schranke im Tempelbezirk hinderte die Heiden am Betreten des jüdischen Heiligtums, des inneren Stadtbezirks. Und man hat eine Warntafel gefunden, wo genau dies drauf stand, also ein antiker Fund, auf dem quasi stand, bis hierher und nicht weiter, ihr Heiden, weiter dürft ihr nicht vortreten. Es gibt aber noch einen anderen Trennungsgrund, den Paulus hier auch erwähnt. Wenn er nämlich sagt, Vers 15, er, Christus, hat das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. Dann wird also deutlich, es geht bei uns, wenn wir heute an Jesus Christus glauben und ihm uns nahen dürfen, geht es nicht nur darum, dass wir durch eine Mauer getrennt sind, eine Mauer wie Ziegel aus Ziegeln gebaut, sondern dass wir auch vor einer geistlichen Mauer stehen. Und diese Mauer war durch das jüdische Gesetz aufgerichtet. Die Tora also als eine Art schützender Zaun um die Völker oder um das Volk Gottes Israel, das sie abhielt von der Verunreinigung durch die anderen Völker. Und diese Trennung von Juden und Nichtjuden durch das Gesetz, durch Reinheits- und Speisevorschriften, vor allem durch die Vorschrift der Beschneidung, die sieht Paulus aufgehoben in Jesus Christus. Wir betrachten dies mehr oder weniger als einen historischen Vorgang. Und vielleicht empfinden wir auch nicht mehr so sehr, was das für uns bedeutet, dass wir Zugang haben zu Jesus Christus, dass wir Zugang zu dem Heiligtum Gottes haben. Für uns ist es quasi selbstverständlich, dass wir dazu gehören. Aber das ist es nun ganz und gar nicht. Denn Paulus sagt, die Mauer ist nicht nur überwunden worden, sondern diese Mauer zwischen Juden und Heiden ist eingerissen worden, Vers 14. Christus hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Ein ganz mächtiges Wort. Die Mauer ist eingerissen, nicht nur überwunden. Und der Tempel ist mittlerweile auch gefallen, ist geschliffen, den gibt es ja gar nicht mehr. Manche Menschen hoffen darauf, dass er wieder aufgebaut wird. Ich persönlich teile diese Hoffnung nicht. Weil ich glaube, dass der Zugang uns allen gewährt ist zu Jesus Christus durch ihn allein. Die Mauer ist eingerissen durch das Sterben unseres Herrn. Er hat das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. Durch sein Sterben, sagt uns Paulus, hat er die Mauer eingerissen. Gott hat also selber nicht Gewalt angelegt, um politische Veränderungen herbeizuführen oder so etwas, sondern er hat sich selber hingegeben in seinem Sohn. Er hat nicht Gewalt geübt, sondern Gewalt geschehen lassen an sich, an seinem Leib, in seinem Sterben. Und deswegen hier dieser ausdrückliche Ruf, er selbst, Christus ist unser Friede. Und weil er unser Friede ist, haben wir keine Furcht. Ich weiß nicht, wie ihr heute zum Abendmahl gehen wollt. Ich weiß auch nicht, ob du überhaupt zum Abendmahl gehen möchtest. Vielleicht bleibst du lieber auf deinem Platz sitzen und sagst, dieses Mahl ist doch Einladung des Herrn Jesus Christus und diesem Gott, diesem Herrn, bin ich gar nicht verbunden durch Glauben. Vielleicht fürchten wir uns auch in der Begegnung mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus Christus. Fürchtest du dich, weil du um Schuld in deinem Leben weißt, um Trennendes? Aber hier sagt Jesus uns durch den Apostel Paulus sehr eindeutig, es ist Frieden gemacht. So hat er Frieden gestiftet. Und er hat Frieden gemacht, nicht nur zwischen den getrennten Teilen der Menschheit, sondern verbunden, indem er den einen neuen Menschen geschaffen hat, Vers 15b. Dieser eine neue Mensch ist Christus selbst. Nirgends so deutlich wie hier im Epheserbrief, so pointiert wird das unmittelbar dieser Frieden auf das Gesetz bezogen. Und zwar auf das Gesetz als solches und nicht mehr nur auf die Wirkung des Gesetzes im unerlösten Menschen. Mit seinem Sterben hat Christus das jüdische Gesetz beseitigt. Nirgends so massiv spricht Paulus sonst wie hier Und das macht uns deutlich, es geht ihm um etwas. Es geht ihm nämlich darum, zu zeigen, es gibt keinen Mensch, der sich vor Gott etwas einbilden kann auf seine Erlösung. Und diese Einbildung, diese Kraft, dieser Gedanke, etwas Besonderes, etwas Hervorgehobenes zu sein, das entzweit uns als Menschen. In den Versen zuvor beschreibt Paulus, dass die Juden ihre Beschneidung so missverstanden haben als ein besonderes Privileg. Er lehnt es ab und sagt, das, was ihr Beschneidung nennt, ist nur eine sogenannte Beschneidung, weil sie allein am Fleisch mit Händen gemacht geschieht. Entzweit durch Einbildung? Ich glaube, das kann uns als Christen genauso gehen. Es kann uns geschehen, dass wir auf das Volk Israel mit Geringschätzung schauen. Dass wir denken, wir sind ja nun die Eigentlichen. Wir sind quasi die Nachgerückten. Und an anderer Stelle sagt uns Paulus das auch, ihr seid wirklich nur nachgerückt, bleibt euch dessen bewusst. Aber wir sind eben gleichgestellt. Und zwar dadurch gleichgestellt, dass die Trennung zwischen Juden und Heiden aufgehoben ist durch den Friedefürst Jesus Christus. Er hat die Gemeinschaft geschaffen. Das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir dies in der Abendmahlsliturgie nachher hören, werden wir uns dessen erinnern dürfen und müssen, dass wir auch mit dem Volk Israel verbunden sind im Glauben an Jesus Christus. Das ist die Gemeinschaft im Frieden, zu der wir berufen sind. Christus ist unser Friede und er hat die beiden bisher getrennten Menschheitsgruppen in sich vereinigt, zu einem neuen Menschen geschaffen. Durch das Kreuz hat er die Feindschaft in sich getötet. Der zweite Gedanke verbindet sich mit dem Wort, mit dem Einsetzungswort des Paulus. Der gesegnete Kelch, für den wir Dank sagen, der ist die Gemeinschaft mit dem für uns vergossenen Blut unseres Herrn. Der gesegnete Kelch, also der Kelch des Segens, der Kelch als Gabe Gottes an uns. Wenn du nachher nach vorne kommen willst, um den Kelch zu nehmen, dann wird er dir angereicht von Martin und mir und dann von einem Nachbarn zum nächsten gegeben. Aber dadurch ist der Kelch nicht gesegnet, dass wir ihn weiterreichen, sondern der Segen besteht darin, dass Jesus Christus ihn uns austeilt. Dass er es ist, der uns zum Mahl lädt. Der gesegnete Kelch ist in ihm geheiligt. In ihm ist es mehr als nur Erinnerung, sondern es ist lebendiger Zuspruch seines Wortes. So wahr du von diesem Kelch trinkst und glaubst, sind dir deine Sünden vergeben. Darum danken wir dafür. Er ist die Gemeinschaft mit dem für uns vergossenen Blut unseres Herrn. In Jesaja 57 finden wir diesen Vers 17 aus dem Predigtext beschrieben. Das ist die Vorlage davon. Vers 17 lese ich einmal vor. Und dann kam er, also der Herr, und hat diesen Frieden allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nah waren. In Jesaja 57 ist dieses Wort beschrieben, 57 Vers 19. Da sagt Gott, ich sorge dafür, dass sie mich mit Lobliedern preisen können. Allen schenke ich Glück und Frieden, denen, die in der Nähe leben und denen, die noch in der Ferne zerstreut sind. Ich mache alles wieder gut, ich, der Herr, sage es. Bei Jesaja und an anderen Orten des Alten Testaments sind die Nahen und die Fernen zunächst mal die Menschen, die Juden, die in der Diaspora leben. Das sind die Fernen. Ihnen wird verheißen, wieder herzukommen. Aber wir merken, bei Paulus ist dieser Zusammenhang überschritten. Es geht nicht nur um die Menschen in der Diaspora, sondern es geht um die Menschen weltweit, die eingeladen werden, die fernen Völker zur Nähe zu Jesus Christus hin. Jesaja 9, Vers 5 und 6 können wir das nachlesen. in dem bekannten Wort, denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden, umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Paulus sagt, Christus ist unser Friede. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Genau das ist in Jesus Christus erfüllt. Jesus Christus hat nach seinem Tod und seiner Auferstehung sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In Christus ist also die Verheißung des Alten Testamentes erfüllt. Wir warten nicht auf einen irdischen Herrscher, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und wir glauben mit Paulus, dass er den Frieden schon gemacht hat, dass er uns allen verkündet ist und dass wir, die wir fern waren, jetzt hinzukommen. Man mag sich beim Abendmahl weit entfernt fühlen. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, das ist mir eine ziemlich fremde Angelegenheit, zum Abendmahl nach vorn zu kommen, an dieser Gemeinschaft teilzuhaben. Die Botschaft des Evangeliums ist, Gott hat Interesse an dir. Gott will Frieden mit dir haben. Und diesen Frieden bietet er dir an. Wir dürfen kommen ohne jede Vorleistung, ohne irgendwelche Gesetzesvorschriften, Reinigungsvorschriften einzuhalten. Alles Bedingungen des alten Tempels, sie sind weggetan durch den Herrn. Jesus Christus ist unser Friede. Er hat den Frieden gebracht. Und er hat den Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war, so heißt es im Kolosserbrief, an das Kreuz geheftet. Nicht wir haben diesen Schuldschein an das Kreuz geheftet, sondern er in seinem Sterben hat ihn auf sich genommen. Er ist ausgelöscht. Gott ist einer, der auf dich wartet. Unser Vater, unser Herr Jesus Christus ist es, der heute Morgen auf dich wartet. Der dich loskauft aus Angst, aus Enge, aus Gesetzlichkeit. Galater 3, Vers 13. Und aus dem Friede erwächst auch mit den anderen Menschen. So hat Gott beide mit sich versöhnt. Und so finden wir zusammen, wenn Juden und Heiden so zusammengefügt sind, dann ist damit auch deutlich, dass es ein Ziel für alle Völker ist. Denn Menschen aller Nationen, nicht nur unserer Nation, sind ja zu Jesus Christus geladen. Und so steckt im Evangelium eine großartige, aber auch eine geradezu utopische Botschaft, nämlich dass Frieden sein soll unter den Menschen. Aber dieser Friede wird nicht erreicht durch menschliche Politik, Gewalt oder irgendwelche Maßnahmen. Sondern dieser Friede ist gestiftet und wird gegeben allein in dem Herrn. Und dennoch bemühen wir uns um Frieden, auch um Frieden mit Israel. Wir bemühen uns um die Nationen, um die Menschen dieser Welt. Und diesen Auftrag dürfen wir, gerade wenn wir das Mahl feiern, nicht vergessen. Es ist eben keine Mahlfeier abgegrenzt für uns, die wir uns kennen oder einander vertraut sind. Sondern jede Mahlfeier ist eine Einladung an die Welt, kommt herzu. Es ist eine Einladung auch an die Menschen dieser Stadt. Es ist die Einladung, die Jesus ausspricht an unsere Freunde und Bekannten. Und es ist an uns, diese Einladung auszusprechen, zu vermitteln. Das Ziel der Völker ist Weltfrieden durch Christusfrieden. Der berühmte Theologe Hans Küng hat ja ein Buch geschrieben, Weltfrieden durch Religionsfrieden. Ich finde das ein sehr interessantes Buch, aber ich glaube, es ist eine Utopie, die sich nicht erfüllen wird. Denn so wie ich das hier verstehe, kommt der Friede der Menschen nicht dadurch zustande, dass wir uns irgendwann alle an den Händen halten und sagen, über die Religionsgrenzen hinweg haben wir uns verstanden, sondern dieser Text sagt ja deutlich, der Friede ist Christus und er allein ist es, der solchen Frieden gründen will und gegründet hat in seinem Sterben. Dem einst nahen Gottesvolk, also Israel, ist durch Christus ein neuer Zugang zu Gott gewiesen. Also auch den Israeliten, dem Volk Israel, ist durch Jesus ein neuer Zugang gewiesen. Auch sie sind befreit von allen Vorschriften, die einzuhalten sie im Neuen Testament angehalten wurden. Nein, auch für Israel gibt es nur diesen Weg über den Herrn zum Heil. Und für uns bedeutet es Hinkehr, Rückkehr zu diesem Herrn. Für uns bedeutet es die Öffnung eines Weges. Und da komme ich noch einmal zum Abendmahl. Dieser Weg zum Mahl zu gehen, ist der Weg, ein Stück Wegs, ein Schritt zu auf Jesus Christus selbst. Es führt mich zum letzten Wort. Ein Brot ist es, so schließt die Abendmahlsliturgie. Ein Brot ist es, darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an dem einen Brot, an Christus, teilhaben. Was bisher getrennt war, ist in ihm geeint. So sind wir, Vers 15b, zu einem neuen Menschen gemacht. Und dieser neue Mensch ist jetzt auch nicht der Mensch, der sich ständig verbessert zum Guten hin. Auch das hat es ja in der Philosophie gegeben, diesen Gedanken des vollkommenen Menschen, der sich quasi immer mehr zum Guten hin entwickelt. Gerade seit dem Holocaust können wir daran überhaupt nicht mehr glauben. Und wenn wir zum Abendmahl gehen, wird uns auch das noch einmal deutlich gesagt, nicht aus Eigenbewegung und aus quasi einer evolutionären Entwicklung werden wir heil und gesund, sondern dadurch, dass Jesus Christus uns zu diesem neuen Menschen macht. Und er ist der neue Mensch, der die Völker dieser Welt in sich verbindet und vereint. Es geht also hier um eine Neuschöpfung durch Jesus Christus und in seiner Person. Es geht nicht um so etwas wie ein Verbesserungsvorschlag zur schwierigen Situation. Sondern die Gemeinde ist mit Jesus verbunden, aber in ihm verbunden sind wir doch nicht mit Christus identisch. Und wenn Sie vielleicht aus katholischer Tradition diesen Text hören und vielleicht auch ein wenig sich mit diesen Fragen befasst haben, dann taucht hier natürlich die Frage auf, repräsentiert wirklich die Gemeinde oder die Kirche Jesus Christus in Person? Ist also die Christus oder ist die Kirche dem Christus gleich? Diesen Text kann man so auslegen, er ist so ausgelegt worden, er bietet das Verständnis mancher katholischen Glaubensgeschwister. Aber wir sehen auch, welche Gefahr darin steht, wenn sich Kirche, christliche Kirche oder christliche Gemeinde, auch unsere Gemeinde, das anmaßt, Repräsentant des Christus zu sein. Die Geschichte gibt uns leider kein Beispiel dafür, dass wir so etwas für uns in Anspruch nehmen könnten. Sondern in ihm ist das Neue geworden, der neue Mensch geschaffen, er Christus selbst ist dies. Engstens verbunden mit seiner Gemeinde, aber doch nicht in ihr aufgehend, nicht identisch mit ihr. Oder anders ausgedrückt, Versöhnung geht immer von Gott aus. Er gibt uns von seinem Geist und er wirkt in uns das Leben. Und nur wo wir mit ihm in Verbindung stehen, in Abhängigkeit von ihm, wird Leben in uns erkennbar. Genauso Freiheit, von dem Paulus ja auch hier spricht, indem er auf den Geist eingeht. Wo der Geist des Herrn ist, sagt der 2. Korinther 3, da ist Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Friede. Ihr seid Gottes Hausgenossen, denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Heißt, alle Kirchendiener und alle Menschen, die im Dienst für die Gemeinde oder in der Gemeinde sich einsetzen, sind doch nicht der Eckstein dieser Gemeinde und nicht ihr Fundament. Durch Jesus auch wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst dieser Bau auch zu einem heiligen Tempel. Also ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib. Das meint das. Wir sind dieser Leib der Gemeinde Jesu und in diesem Leib der Gemeinde Jesu sind wir eins. Und so wie wir das Brot teilen, so bilden wir doch in dem gemeinsamen Glauben durch Jesus eine Einheit. So unterschiedlich wir sind, sind wir doch von dem einen Herrn beseelt durch seinen Geist. Das ist für mich immer eins der größten Wunder. Etwas außerordentlich Erstaunliches, dass ich, wenn ich mit Kollegen zum Beispiel oder auch mit Kollegen anderer Gemeinden mich auseinandersetze und wir miteinander diskutieren, wir doch immer wieder dazu kommen, dass wir ganz unterschiedlich denken. Über einzelne theologische Fragen auch unterschiedlich denken. Und ich finde es immer wieder überwältigend, dass diese Unterschiede unter uns in unserem Denken in der Einheit durch Jesus überwunden sind. In der Einheit durch Jesus sind sie überwunden. Weil wir alle nicht das Maß sind, an dem es sich zu messen gilt, sondern Jesus Christus, unser Herr. Mich erfreut das immer, mich macht das glücklich, weil ich darüber so sehr staune, dass derselbe Heilige Geist in meinem Bruder, in meiner Schwester lebt und sie doch zu ganz anderer Erkenntnis führt. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann ich über mich selbst lachen und über die anderen auch lächeln, wenn wir unsere eigene Erkenntnis so wichtig nehmen, dass wir sagen, das oder gar nichts. Ich fasse zusammen die Gemeinde in Christus, weil wir alle an dem einen Brot teilhaben. Das ist geschehen, weil er die Mauer endgültig weggeräumt hat, niedergerissen, weil er uns mit Gott versöhnte. Das ist geschehen, weil er uns aus den Bindungen des Gesetzes befreit hat und seinen Geist in unser Herz gelegt. Das ist geschehen, weil wir als Gemeinde unlöslich mit ihm verbunden sind. Und das ist auch eine große Zusage für unsere Ortsgemeinde mit all den Fehlern und Runzeln und Macken, die wir haben, wie alle anderen Kirchen auch. Wir sind Menschen unterschiedlicher Lebenssituationen und Bedürfnisse und in ihm doch zusammengenommen, wenn wir gleich am Tisch stehen, so unterschiedlich wir sind, vielleicht auch so unterschiedlich belastet, wie wir sind, oder glücklich und froh. Wir sind eins im Mahl. Wir sind seine Kinder, Gottes Kinder, untereinander Geschwister, mit allen Völkern und vor allem auch mit den jüdischen Geschwistern christlichen Glaubens und Bekenntnisses. Und wir dürfen diese Mauer nicht wieder aufbauen, sondern die Mauer ist durch unseren Herrn eingerissen und nichts erlaubt uns, irgendetwas zu tun, sie wieder aufzurichten. Ein Leib, das heißt schließlich, die Feindschaft ist durch den gemeinsamen Frieden mit Gott beseitigt. Und vor allem unsere Feindschaft gegenüber dem Herrn. Sie ist aufgehoben in ihm, der mit uns Frieden macht, der dich jetzt einlädt, komm herzu und hab Gemeinschaft mit mir. Dir ist deine Schuld vergeben, im Glauben an mich. Und dir ist ewiges Leben verheißen, durch den Glauben an das, was ich für dich, was Jesus Christus für dich getan hat. Wir singen ein gemeinsames Lied vor der Mahlfeier. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Wir hören auf die Einsetzungsworte aus dem Markus-Evangelium, Worte, die Jesus Christus gesprochen hat zur Feier des Mahls mit seinen Jüngern. Wir stehen dazu bitte auf. Weil es ein besonderes Vorrecht ist, am Mahl teilzunehmen, wollen wir danach auch ein gemeinsames Sündenbekenntnis hören, sprechen, mitreden, vor Gott bekennen. Das wird Martin Krieg im Anschluss an diese Lesung mit uns tun. Und ich bitte euch, auch dazu stehen zu bleiben. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen: Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg.
Der Apostel Paulus hat im Korintherbrief, wo er uns das Abendmahl nochmal so, wie es ihn Jesus offenbart hat, vorstellt, noch einige deutliche Worte dazu gesprochen, dass wir uns nicht unwürdig der Mahlfeier, dem Mahl nähern dürfen. Ich werde gleich zwischen dem Gebet eine Pause machen, wo jeder die Möglichkeit hat, für sich persönlich, was ihm vielleicht deutlich geworden ist, vor den Herrn zu bringen. Und dann kommt der Abschluss von mir. Herr, unser Gott, du Schöpfer aller Dinge, vor dem nichts verborgen ist, wir denken vor dir an unser Leben und an das Leben unserer Gemeinde. Dabei erkennen wir, dass wir in Gedanken, Worten und Taten schuldig geworden sind. Wir bekennen vor dir, dass wir oft deine Liebe missachtet und dem Geist der Lieblosigkeit Raum gegeben haben. Du hast uns durch dein Wort mit Kräften für den Alltag ausrüsten wollen. Wir aber haben uns dir verschlossen und sind anderen Mächten hörig geworden. Unwichtiges ist uns wichtig geworden, aber für das Entscheidende nahmen wir uns wenig Zeit. Oft haben wir uns selbst zum Maß aller Dinge gemacht und haben dabei dich und unsere Nächsten vergessen. Du hast uns in die Welt gesandt, dein Heil zu bezeugen. Wir aber sind den Menschen dein Zeugnis schuldig geblieben. Wir beugen uns vor dir und bitten dich gemeinsam, Herr, erbarme dich unser. Vergib uns, wo wir gefehlt haben, und bringe uns durch deinen Heiligen Geist wieder zurecht. Hilf uns, durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, unserem Nächsten zu dienen und zu deiner Ehre zu leben. Amen.
Wir nehmen bitte noch einmal Platz. Vielleicht hast du dieses Gebet, dieses Bekenntnis gerade mitgesprochen. Und wenn du das getan hast, dann bist du eingeladen zu diesem Mahl. Vielleicht empfindest du aber auch diese Schuld vor Gott. Die empfinde ich gar nicht, die kenne ich gar nicht. Ich kann ein solches Bekenntnis nicht mitsprechen. Dann ist es vielleicht angezeigt, Brot und Kelch nicht zu nehmen. Als Ausdruck dafür, dass da noch etwas Trennendes zwischen dir und Gott steht, was allerdings von dir ausgeht, weil du dich zu ihm nicht finden kannst oder nicht zu ihm stellen willst. Deswegen kommen wir in der Mahlfeier nach vorne. Es ermöglicht jedem, der nicht das Mahl nehmen möchte, sitzen zu bleiben. Niemand wird gezwungen, dieses Mahl zu nehmen. Für uns ist es Ausdruck unserer Verbindung mit Jesus Christus und darum ist uns auch wichtig, dass es als Mahlfeier respektiert wird, als eine sakrale Handlung, als eine Handlung, die unserem Herzen, unserem Inneren entspricht. Aber Jesus Christus lädt uns alle ein zu kommen. Er lädt dich ein und spricht, kommt herzu, es ist alles bereit. Denn der gesegnete Kelch, für den wir Dank sagen, und das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn und mit dem für uns vergossenen Blut des Herrn. Im Lied, das wir eben hörten, war vom Wein die Rede und mancher denkt vielleicht auch, dann kann ich zum Mahl nicht hinzugehen, weil ich mit Alkoholkonsum Probleme habe. Euch möchte ich sagen, wir haben Saft in den Kelchen und keinen Wein, denn niemand soll ausgeschlossen sein von dieser Feier. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir, wir danken dir, dass wir diesmal in Stille vor dir feiern dürfen, in der Begegnung mit dir, in der Begegnung auch untereinander. Segne uns bitte die Zeit der Ruhe, wo wir nach vorne kommen. Segne uns bitte die Zeit der Stille, in der wir dich suchen. Wir danken dir für deine Liebe. Wir feiern das Mahl so, dass Martin dort am Tisch stehen wird und ich hier. Zunächst werden wir das Brot austeilen und wer das mal feiern möchte, kommt bitte durch die Gänge nach vorne und geht danach wieder zu seinem Platz zurück. In einem zweiten Weg werden wir euch dann einladen, zum Kelch zu kommen.
Zuerst kommt das Lied, wollen wir dazu aufstehen.
Gestorben auf Verstanden und auf Leben steht sein. das Heer. Jeder muss sich beugen und bekennen, er ist Herr.
auch am Ende dieses Gottesdienstes seid ihr wieder herzlich eingeladen, für euch beten zu lassen. Wenn ihr das wünscht, kommt hier nach vorne. Dort warten Helfer aus unserer Gemeinde. Die haben Zeit für euch, mit euch persönlich Dinge zu besprechen, persönliche Dinge vor Gott im Gebet zu bringen. Für mich ist jetzt erstmal Feierabend. Das heißt, ich gehe jetzt nach Dienst in meinen Urlaub. Und es gibt eine gute Nachricht, wenn ich wiederkomme, komme ich nicht allein, sondern wir kommen zu zweit. Zum 1. September habt ihr dann zwei Pastoren, Rolf Syrus und mich. Und bis dahin, macht's gut.
Ja, Arne, dir und deiner Familie eine Bewahrung auf den Pfaden, eine gute Zeit in Skandinavien und kehre gesund und gestärkt wieder. Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.